So ist es, um gleich eine Analogie zum Weibe anzuführen, höchst merkwürdig, wie sehr die Juden die beweglichen Güter bevorzugen, auch heutzutage, da ihnen der Erwerb anderer freisteht, und wie sie eigentlich, trotz allem Erwerbssinn, kein Bedürfnis nach dem Eigentum am wenigsten in seiner festesten Form, dem Grundbesitze, haben. Das Eigentum steht in einem unauflöslichen Zusammenhang mit der Eigenart, mit der Individualität. Hiermit hängt also zusammen, dass die Juden dem Kommunismus so scharenweise sich zuwenden. Den Kommunismus als Tendenz zur Gemeinschaft sollte man stets unterscheiden vom Sozialismus als Bestrebung zu gesellschaftlicher Kooperation und zur Anerkennung der Menschheit in jedem Gliede derselben. Der Sozialismus ist arisch aun, Carlyle, Ruskin, Fichte, Ende as Judentum. 417 Ende er Kommunismus jüdisch 1, Marx. Die moderne Sozialdemokratie hat sich in ihrem Gedankenkreise darum vom christlichen, präraphaelitaistischen Sozialismus so weit entfernt, weil die Juden in ihr eine so große Rolle spielen. Trotz ihren vergesellschaftenden Neigungen hat die marxistische Form der Arbeiterbewegung, im Gegensatz zu Rotbertus, gar kein Verhältnis zur Idee des Staates, und dies ist sicherlich nur auf das völlige Unverständnis des Juden für den Staatsgedanken zurückzuführen. Dieser ist zu wenig ein greifbares, die Abstraktion, die in ihm liegt, allen konkreten Zwecken zu weit entrückt, als dass der Jude sich mit ihm inniger befreunden könnte. Der Staat ist das Ganze aller Zwecke, die nur durch eine Verbindung vernünftiger Wesen als vernünftiger verwirklicht werden können. Diese kantische Vernunft aber, der Geist ist es, woran es dem Juden wie dem Weibe vor allem zu gebrechen scheint. Aus jenem Grunde ist aller Zionismus so aussichtslos, obwohl er die edelsten Regungen unter den Juden gesammelt hat, denn der Zionismus ist die Negation des Judentums, in welchem, seiner Idee nach, die Ausbreitung über die ganze Erde liegt. Der Begriff des Bürgers ist dem Juden vollständig transzendent, darum hat es nie im eigentlichen Sinne des Wortes einen jüdischen Staat gegeben, und kann nie einen solchen geben. In der Staatsidee liegt eine Position, die Hypostasierung der interindividuellen Zwecke, der Entschluss, einer selbstgegebenen Rechtsordnung, deren Symbol, und nichts anderes, das Staatsoberhaupt ist, aus freier Wahl beizutreten. Infolgedessen ist das Gegenteil des Staates die Anarchie, mit der gerade der Kommunismus auch heute noch, eben durch sein Unverständnis für den Staat, verschwistert ist. So sehr auch hiervon die meisten anderen Elemente in der sozialistischen Bewegung abstechen. Wenn der Staatsgedanke in keiner historischen Form auch nur annähernd verwirklicht ist, so liegt doch in jedem geschichtlichen Versuche zur Staatenbildung etwas, vielleicht nur in und russisch. Die Russen aber sind bezeichnend wenig sozial veranlagt, und haben unter allen europäischen Völkern das geringste Verständnis für den Staat. Hierbei stimmt es nach dem vorigen nur überein, dass sie durchwegs Antisemiten sind in wie ein Inger, Geschlecht und Charakter. O. Auflage 27 N 418 die sexuellen Typen. In jenes Minimum von ihm, das ein Gebilde über eine bloße Association zu Geschäfts- und Machtzwecken erhebt. Die historische Untersuchung, wie ein bestimmter Staat entstanden sei, sagt nichts über die Idee, die in ihm liegt, soweit er eben Staat und nicht Kaserne ist. Um jene zu erfassen, wird man sich bequemen müssen, der fügeschmähten russischen Vertragstheorie wieder mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Nur das Zusammentreten ethischer Persönlichkeiten zu gemeinsamen Aufgaben kommt im Staate, sofern er Staat ist, zum Ausdruck. Dass der Jude, nicht erst seit gestern, sondern mehr oder weniger von jeher, staatfremd ist, deutet bereits darauf hin, dass dem Juden wie dem Weibe die Persönlichkeit fehlt. Was sich allmählich in der Tat herausstellen wird. Denn nur aus dem Mangel des intelligiblen Ich kann, wie alle weibliche, so auch die jüdische Unsoziabilität abzuleiten sein. Die Juden stecken gerne beieinander wie die Weiber, aber sie verkehren nicht miteinander als selbstständige, voneinander geschiedene Wesen, unter dem Zeichen einer überindividuellen Idee. Denn so wenig wie es in der Wirklichkeit eine Würde der Frauen gibt, so unmöglich ist die Vorstellung eines jüdischen Gentleman. Dem echten Juden gebricht es an jener inneren Vornehmheit, welche Würde des eigenen und Achtung des Fremden nicht zur Folge hat. Es gibt keinen jüdischen Adel, und dies ist umso bemerkenswerter, als doch unter den Juden jahrtausendelange Inzucht besteht. NSO erklärt sich denn auch weiter, was man jüdische Arroganz nennt, aus dem Mangel an Bewusstsein eines Selbst und dem gewaltsamen Bedürfnis nach Steigerung des Wertes der Person durch Erniedrigung des Nebenmenschen. Denn der echte Jude hat wie das Weib kein Ich und darum auch keinen Eigenwert. Daher, trotz seiner Inkommensurabilität mit allem Aristokratischen, seine weibische Titelsucht, die nur auf einer Linie steht mit seiner Botzerei, deren Objekte die Loge im Theater oder die modernen Gemälde in seinem Salon, seine christliche Bekanntschaft oder sein Wissen sein können. Aber zugleich ist die jüdische Verständnislosigkeit für alles Aristo in der As Judentum. 419 in Kaerartischer Ersthieren eigentlich begründet. Der Arier hat ein Bedürfnis zu wissen, wer seine Ahnen waren, er achtet sie und interessiert sich für sie, weil sie seine Ahnen waren, und er schätzt sie, weil er die eigene Vergangenheit immer höher hält als der schnell sich verwandelnde Jude, der pietätlos ist, weil er dem Leben keinen Wert spenden kann. Ihm fehlt jener Ahnenstolz vollständig, den selbst der ärmste, plebejischste Arier noch in einem gewissen Grade besitzt. Er ehrt nicht, wie dieser, seine Vorfahren, weil sie seine Vorfahren sind, er ehrt nicht in ihnen sich selbst. Der Einwand ging fehl, der sich auf den außerordentlichen Umfang und die Kraft der jüdischen Tradition beriefe. Die Geschichte seines Volkes ist hier dem Nachfahren, auch demjenigen, welchem sie viel zu bedeuten scheint, nicht die Summe des einstmaligen, gewesenen Komma-Zirkomplex, sondern stets nur der Quell, aus dem er neue Hoffnungsträume sorgt. Die Vergangenheit des Juden ist nicht wirklich seine Vergangenheit, sie ist immer nur seine Endzukunft. Numan hat die Mängel des Judentums oft genug, nicht allein jüdischerseits, auf die brutale Unterdrückung und Knechtung zurückführen wollen, welche die Juden im ganzen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert erfahren hätten. Den Sklavensinn habe im Juden erst der Arier gezüchtet, und es gibt nicht wenige Christen, welche den Juden in dieser Weise ernsthaft als ihre Schuld empfinden. Doch diese Gesinnung geht zu weit im SJLBST-Vorwurf, es ist unzulässig, von Veränderungen zu sprechen, welche durch Einflüsse von außen im Laufe der Generationen im Menschen bewirkt worden seien, ohne dass in diesem selber der äußeren Gelegenheit etwas entgegengekommen sei und ihr willig die Hand gereicht habe. Noch ist nicht bewiesen, dass es eine Vererbung erworbener Eigenschaften gibt, und sicherer als bei den anderen Lebewesen bleibt, trotz aller Scheinanpassungen, beim Menschen der Charakter des Einzelnen wie der Rasse konstant. Nur die seichteste Oberflächlichkeit kann glauben, dass der Mensch durch seine Umgebung gebildet werde, ja als erster irrend, an die Bekämpfung einer solchen, jeder freien LM-Sicht den atemraubenden Anschau an 27N420 die sexuellen Typen. Nun auch nur eine Zeile wenden zu sollen. Wenn sich der Mensch ändert, so kann es nur von innen nach außen geschehen, oder es ist, wie beim Weibe, nie ein wirkliches Da, also das Nichtssein das ewig Gleichbleibende. Wie mag man übrigens an eine historische Erzeugung des Juden denken, da doch bereits das Alte Testament sichtlich zustimmend davon spricht, wie Jakob, der Patriarch, seinen sterbenden Vater Isaak belogen, seinen Bruder Esau hinters Licht geführt und seinen Schwieger Laban übervorteilt hat. Recht aber wird von den Verteidigern der Juden geltend gemacht, dass diese, auch dem Prozentsatz nach, seltener schwere Verbrechen begehen als die Arier. Der Jude ist nicht eigentlich antimoralisch, aber es müsste wohl hinzugefügt werden, dass er auch nicht den höchsten ethischen Typus vorstellt. Er ist vielmehr relativ amoralisch, nie sehr gut, noch je sehr böse, im Grunde keines von beiden, und eher gemein. Daher fehlt dem Judentum, wie die Konzeption der Engel, auch der Begriff des Teufels, die Personifikation des Guten nicht minder als die des Bösen. Durch den Hinweis auf das Buch Hiob, die Belial-Gestalt und den Eden-Mythos wird diese Behauptung nicht entkräftet. Zwar liegen jene modernen Quellen kritischen Streitfragen, die Echtes und Entlehntes hier zu scheiden beflissen sind, auf einem Wege, den zu betreten ich mich nicht berufen fühle, was ich aber wohl weiß, ist dies, dass im psychischen Leben des heutigen Juden, sei er nun aufgeklärter oder sei er orthodox, weder ein teuflisches noch irgendein engelhaftes Prinzip, weder Himmel noch Hölle auch nur die geringste religiöse Rolle spielen, wenn also der Juden nie die höchste sittliche Höhe erreicht. So wird doch auch sicherlich Mord und Gewalttat von ihm viel seltener verübt als vom Arier. Und hieraus wird eben das Fehlen jeder Furcht vor einem diabolischen Prinzip erst völlig verständlich. In kaum minder oft als die Fürsprecher der Juden berufen sich die Anwälte der Frauen auf deren geringere Kriminalität als auf den Beweis ihrer vollendeteren Sittlichkeit. Die Homologie zwischen beiden scheint immer voll in der Ars Judentum. 421 endständiger zu werden. Es gibt keinen weiblichen Teufel, so wenig es einen weiblichen Engel gibt, nur die Liebe, jene trotzige Verneinung der Wirklichkeit, kann den Mann im Weibe ein himmlisches Wesen erblicken lassen, nur blinder Hass es für verderbt und schurkenhaft erklären. Was dem Weibe wie dem Juden vielmehr durchaus abgeht, das ist Größe, Größe in irgendwelcher Hinsicht, überragende Sieger im Moralischen, großzügige Diener des Antimoralischen. Im arischen Manne sind das gute und das böse Prinzip der kantischen Religionsphilosophie beide beisammen und doch am weitesten auseinandergetreten, um ihn streiten sein guter und sein böser Dämon. Im Juden sind, fast wie im Weibe, gut und böse noch nicht voneinander differenziert, es gibt zwar keinen jüdischen Mörder, doch es gibt auch keinen jüdischen Heiligen. Und so wird es wohl richtig sein, dass die wenigen Elemente des Teufelsglaubens in der jüdischen Überlieferung aus dem Parsismus und aus Babylon stammen. Die Juden leben so nach nicht als freie, selbstherrliche, zwischen Tugend und Laster wählende Individualitäten wie die Arier. Diese stellt sich ein jeder ganz unwillkürlich vor wie eine Schar einzelner Männer, jene wie ein, über eine weite Fläche ausgebreitetes, zusammenhängendes Plasmodium. Der Antisemitismus hat daraus oft falschlich ein hartnäckiges, bewusstes Zusammenhalten gemacht und von der jüdischen Solidarität gesprochen. Das ist eine leicht begreifliche Verwechslung verschiedener Dinge. Wenn gegen irgendeinen Unbekannten, welcher dem Judentum angehört, eine Beschuldigung erhoben wird, und nun alle Juden innerlich für den Betreffenden sich einsetzen, seine Unschuld wünschen, hoffen und zu erweisen suchen, so glaube man nur ja nicht, dass der betreffende Mensch als einzelner Jude sie irgendwie interessiere, sein individuelles Schicksal, weil es das eines Juden ist, mehr Mitleid bei ihnen wecke als das eines ungerecht verfolgten Ariers. Dies ist keineswegs der Fall. Nur das gefährdete Judentum, die Befürchtung, es könnte auf die Gesamtheit der Judenschaft, besser, auf das Jüdische überhaupt, auf ein 422 die sexuellen Typen. Die Idee des Judentums ein schädlicher Schatten fallen, führt zu ihren Erscheinungen unwillkürlicher Parteinahme. Es ist ganz so, wie wenn die Weiber jede einzelne Angehörige ihres Geschlechtes mit Wonne heruntersetzen hören und selbst erniedrigen helfen, falls nur auf das Weib kein schlechtes Licht hierdurch geworfen werde, wenn nur kein Mann sich hierdurch abschrecken lässt, überhaupt nach Frauen zu verlangen, wofern nur niemand an der Liebe irre, sondern weiter geheiratet wird und nicht die alten Junggesellen sich vermehren. Nur die Gattung wird verteidigt, nicht die Person, nur das Geschlecht, beziehungsweise die Rasse geschützt, nicht das Individuum, dieses kommt nur ins Offene in Betracht, als es Angehöriger der Gruppe ist. Der echte Jude wie das echte Weib, sie leben beiden nur in der Gattung, nicht als Individualitäten. Punkt 1 und hieraus erklärt es sich, dass die Familie, als biologische, nicht als rechtlicher Komplex, bei keinem Volk der Welt eine so große Rolle spielt, wie bei den Juden, nächst dem bei den mit ihnen, wie sich zeigen wird, entfernt verwandten Engländern. Die Familie in diesem Sinne ist eben weiblichen, mütterlichen Ursprungs und hat mit dem Staate, mit der Gesellschaftsbildung, nichts zu tun. Die Zusammengehörigkeit der Familienmitglieder, nur als eine Folge des gemeinsamen Dunstkreises, ist am engsten bei den Juden. Jedem indogermanischen Manne, dem Begabteren stets mehr als dem Mittelmäßigen, aber auch dem Gewöhnlichsten noch, ist dies eigen, dass er sich mit seinem Vater nie völlig verträgt, weil an jeder einen, wenn auch noch so leisen, unbewussten oder bewusst gewordenen Zorn auf denjenigen Menschen empfindet, der ihn, ohne ihn zu fragen, zum Leben genötigt und ihm den Namen gegeben hat, der ihm bei der Geburt gutdünkte, von dem er zumindest hierin abhängig gewesen ist, und der, auch nach jeder tieferen metaphysischen Anschauung, doch immer als in einem Zusammenhange damit stehend betrachtet werden muss, dass der Sohn selbst ein, der Glaube an Jehova und die Lehre Moses ist nur ein Glaube an diese jüdische Gattung und ihre Lebenskraft, Jehova ist die personifizierte Idee des Judentums. Ende as Judentum. 423 Nin das Erdenleben wollte. Nur unter Juden kommt es vor, dass der Sohn ganz tief in der Familie darinnen steckt, und mit dem Vater in gemeiner Gemeinschaft sich wohlfühlt, fast nur unter Christen, dass Vater und Sohn wie Freund und Freund miteinander verkehren. Ja sogar die Töchter der Arier stehen noch immer eher außerhalb der Familie als die Jüdinnen, und öfter als diese ergreifen sie einen Beruf, der sie von Verwandten und Eltern entfernt und unabhängig macht. Noch ist hier die Probe auf die Ausführungen des vorigen Kapitels zu machen, welche das Unindividuelle, vom anderen Menschen nicht durch die Grenzen des einsamen geschiedene Leben als eine unerlässliche Voraussetzung der Kuppelei ansahen. Es 390. Männer, die Kuppeln, haben immer Judentum in sich. Und damit ist der Punkt der stärksten Übereinstimmung zwischen Weiblichkeit und Judentum erreicht. Der Jude ist stets lüsterner, geiler, wenn auch merkwürdigerweise, vielleicht im Zusammenhang mit seiner nicht eigentlich antimoralischen Natur, sexuell weniger potent und sicherlich aller großen Lust weniger fähig als der arische Mann. Nur Juden sind echte Heiratsvermittler, und nirgends erfreut sich Ehevermittlung durch Männer einer so ausgedehnten Verbreitung wie unter den Juden. Freilich ist eine Tätigkeit nach dieser Richtung her dringender als sonst vonnöten, denn es gibt, wessen schon einmal gedacht wurde, Teil 1, S. 51, kein Volk der Welt, in dem so wenig aus Liebe geheiratet würde wie unter ihnen, ein Beweis mehr für die Seelenlosigkeit des absoluten Juden. Dass die Kuppelei eine organische Veranlagung im Juden ist, wird auch durch das Unverständnis des Juden für alle Askesen nahegelegt, aber erhärtet dadurch, dass die jüdischen Rabbinen es lieben, besonders eingehend über das Fortpflanzungsgeschäft zu spekulieren, und eine mündliche Tradition im Zusammenhang mit der Kindererzeugung pflegen, wie dies von den Obersten eines Volkes, dessen sittliche Hauptaufgabe, nach seiner Überlieferung wenigstens, es sein muss, größer als sich zu mehren zäh, kaum anders erwartet werden kann. N424 des sexuellen Typen. Entkuppelei ist schließlich Grenzverwischung, und der Jude ist der Grenzverwischer XAT-Pfund-Pfund-ONFJV. Er ist der Gegenpol des Aristokraten. Das Prinzip alles Aristokratismus ist strengste Wahrung aller Grenzen zwischen den Menschen. Der Jude ist geborener Kommunist, und immer will er die Gemeinschaft. Die Formlosigkeit des Juden im Verkehr, sein Mangel an gesellschaftlichem Takte gehen hierauf zurück. Alle Umgangsformen sind nur die feinen Mittel, um die Grenzen der persönlichen Monaden zu betonen und zu schützen. Der Jude aber ist nicht Monadologe. Ich betone nochmals, obwohl es selbstverständlich sein sollte, trotz der abträglichen Wertung des echten Juden kann nichts mehr weniger in den Sinn kommen, als durch diese oder die noch folgenden Bemerkungen einer theoretischen oder gar einer praktischen Judenverfolgung in die Hände arbeiten zu wollen. Ich spreche über das Judentum als platonische Idee. Es gibt einen absoluten Juden so wenig als es einen absoluten Christen gibt. Ich spreche nicht von den einzelnen Juden, von denen ich so vielen nur höchst ungern wehgetan haben wollte, und deren manchem bitteres Unrecht geschehen würde, wenn das Gesagte auf ihn sollte angewendet werden. Losungen wie "Kauft nur bei Christen C" sind jüdisch, denn sie betrachten und werten das Individuum nur als Gattungsangehörigen. Ähnlich wie der jüdische Begriff des Goy jeden Christen einfach als solchen bezeichnet und auch schon subsumiert. Nicht also der Boykott, und nicht etwa die Austreibung der Juden oder ihre Fernhaltung von Amt und Würde ist hier befürwortet. Durch solche Mittel ist die Judenfrage nicht lösbar, denn sie liegen nicht auf dem Wege der Sittlichkeit. Aber auch der Zionismus ist ihr nicht gewachsen. Er will die Juden sammeln, die, wie H.S. Chamberlain nachweist, längst vor der Zerstörung des Jerusalemitischen Tempels zum Teile die Diaspora als ihr natürliches Leben, das Leben des über die ganze Erde fortkriechenden, die Individuation ewig hintertreibenden Wurzelstockes gewählt hatten, er will etwas Unjüdisches. Die Juden müssten erst das Judentum überwunden haben, ehe sie für den Zionismus reif würden. Ende A's Judentum. 425 NZU diesem Behuf aber wäre vor allem geboten, dass die Juden sich selbst verstehen, dass sie sich kennenlernen und gegen sich kämpfen, innerlich das Judentum in sich besiegen wollten. Bis heute aberkennen sich die Juden nur so weit, dass sie Witze über sich machen und verständnisvoll gutieren, nicht weiter. Unbewusst nur achtet jeder Jude den Arier höher als sich selbst. Erst die feste und unerschütterliche Entschlossenheit, die höchste Selbstachtung sich zu ermöglichen, könnte den Juden vom Judentum befreien. Dieser Entschluss ist aber nur vom Individuum, nicht von einer Gruppe, und sei sie noch so stark, noch so ehrenhaft, zu fassen und auszuführen. Darum kann die Judenfrage nur individuell gelöst werden. Jeder einzelne Jude muss sie für seine Person zu beantworten suchen. Es gibt keine andere Lösung der Frage und kann keine andere geben. Dem Zionismus wird sie nie gelingen. Der Jude freilich, der überwunden hätte, der Jude, der Christ geworden wäre, besäße dann allerdings auch das volle Recht, vom Arier als Einzelner genommen, und nicht nach einer Rassenangehörigkeit mehr beurteilt zu werden, über die ihn sein moralisches Streben längst hinausgehoben hätte. Er mag unbesorgt sein, seinem gegründeten Anspruch wird niemand sich widersetzen wollen. Der höher stehende Arier hat immer das Bedürfnis den Juden zu achten, sein Antisemitismus ist ihm keine Freude und kein Zeitvertreib. Darum liebt er es nicht, wenn der Jude über den Juden Bekenntnisse ablegt, und wer es dennoch tut, kann, von seiner Seite fast noch weniger als von der stets so überaus empfindlichen Judenschaft, irgend Dank sich erhoffen. Zu allerletzt wünscht gerade der Arier, dass der Jude dem Antisemitismus durch die Taufe Recht gebe. Aber auch diese Gefahr der äußersten Verkennung seines ehrlichsten Strebens darf den Juden, der die innerliche Befreiung will, nicht bekümmern. Er wird darauf verzichten müssen, das Unmögliche zu leisten, sich als Jude zu schätzen, wie es der Arier von ihm haben will, und danach trachten, sich als Mensch ehren zu dürfen. Er wird die seelische Taufe des Geistes zu erreichen verlangen, welcher N426 die sexuellen Typen, die äußerliche des Körpers symbolisch nur immer dann folgen mag, die dem Juden so wichtige und so nötige Erkenntnis dessen, was das Jüdische und das Judentum eigentlich ist, wäre die Lösung eines der schwierigsten Probleme. Das Judentum ist ein viel tieferes Rätsel, als wohl mancher Antisemitenkatechismus glaubt, und im letzten Grunde wird es einer gewissen Dunkelheit wohl nie weit entzogen werden. Auch die Parallele mit den Weibe wird uns nun bald verlassen. Einstweilen vermag sie noch weiter zu helfen. Nimm Christen liegen Stolz und Demut, im Juden Hochmut und Kriechero miteinander im Kampf, in jenem Selbstbewusstsein und Zerknirschung, in diesem Arroganz und Devotion. Mit dem völligen Mangel des Juden an Demut hängt sein Unverständnis für die Idee der Gnade zusammen. Aus seiner knechtischen Veranlagung entspringt seine Heteronomoethik, der Dekalog, das unmoralisch erste Gesetzbuch der Welt, welches für die gehorsame Befolgung eines mächtigen fremden Willens das Wohlergehen auf Erden in Aussicht stellt und die Eroberung der Welt verheißt. Das Verhältnis zum Jehova, dem abstrakten Götzen, vor dem er die Angst des Sklaven hat, dessen Namen er nicht einmal auszusprechen wagt, charakterisiert den Juden analog dem Weibe als einer fremden Herrschaft über sich bedürftig. Schopenhauer definiert einmal, Größe als das Wort Gott bedeutet einen Menschen, der die Welt gemacht hat. Für den Gott der Juden trifft dies allerdings zu. Von dem Göttlichen im Menschen, dem Gott, der mir im Busen wohnt, kleiner als weiß der echte Juden nichts, dem, was Christus und Plato, Eckhart und Paulus, Goethe und Kant, was von den vedischen Priestern bis auf Fechners herrliche Schlussverse aus den drei Motiven und Gründen des Glaubens jeder Arier unter dem Göttlichen gemeint hat, dem Worte ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende, all dem steht er verständnislos gegenüber. Denn was im Menschen von Gott ist, das ist des Menschen Seele. Der absolute Jude aber ist seelenlos. Ende Ars Judentum. 427 NSO kann es dann gar nicht anders sein, als dass dem Alten Testamente der Unsterblichkeitsglaube fehlt. Wer keine Seele hat, wie sollte dann nach ihrer Unsterblichkeit ein Bedürfnis haben? Ebenso wie den Frauen fehlt den Juden, und zwar ganz allgemein, das Unsterblichkeitsbedürfnis, anima naturalita Christiana, so sagt Tertullian. Aus dem nämlichen Grunde aber gibt es unter den Juden, H.S. Chamberlain hat das richtig erkannt, auch keine eigentliche Mystik, außer einer wüsten Superstition und Interpretationsmagie, größer als die Kabbala genannt. Der jüdische Monotheismus hat mit echtem Glauben an Gott nichts, gar nichts zu tun, er ist vielmehr seine Negation, der Afterdienst des wahren Dienstes unter dem guten Prinzip, die Homonymität des Judengottes und des Christengottes die ärgste Verhöhnung des Letzteren. Hier ist keine Religion aus reiner Vernunft. Eher ein Altweiberglaube aus schmutziger Angst. Denn warum wird aber aus dem orthodoxen Jehova-Knecht so rasch und leicht ein Materialist, ein Freigeist? Warum ist das Lessingsche Wort vom Aufklärcht, trotz der Einrede des wohl nicht ohne guten Grund antisemitischen Düring, wie auf das Judentum gemünzt? Hier ist der Sklavensinn gewichen und hat seiner steten Kehrseite, der Frechheit, Platz gemacht, beide sind wechselnde Phasen eines und desselben Wollens im nämlichen Menschen. Die Arroganz den Dingen gegenüber, die nicht als Symbole eines tieferen empfunden oder auch nur dunkel geahnt werden, der Mangel an Verehrung ja auch vor dem Naturgeschehen, das führt zur jüdischen, materialistischen Form der Wissenschaft, wie sie leider heute eine gewisse Herrschaft erlangt hat, und intolerant gegen alle Philosophie geworden ist. Wenn man, wie es notwendig und allein richtig ist, das Judentum als eine Idee betrachtet, an der auch der Arier mehr oder weniger Anteil haben kann, dann wird wenig dagegen einzuwenden sein. Wenn man an die Stelle der Geschichte des Materialismus lieber ein Wesen des Judentums gesetzt wissen will. Das Judentum in der N428 Markenzeichen des sexuellen Typen. NMSEKC hat Wagner besprochen. Vom Judentum in der Wissenschaft ist hier noch einiges zu sagen. Ein Judentum im weitesten Sinne ist jene Richtung in der Wissenschaft, welcher diese vor allem Mittel zum Zweck ist, alles Transzendente auszuschließen. Der Arier empfindet das Bestreben, alles begreifen und ableiten zu wollen, als eine Entwertung der Welt. Denn er fühlt, dass gerade das Unerforschliche es ist, das dem Dasein seinen Wert verleiht. Der Jude hat keine Scheu vor Geheimnissen, weil er nirgends welche ahnt. Sein Bestreben ist es, die Welt möglichst platt und gewöhnlich zu sehen, nicht um durch Klarheit dem ewig Dunklen sein ewiges Recht erst zu sichern, sondern um eine öde Selbstverständlichkeit des Alls zu erzeugen und die Dinge aus dem Wege zu räumen, welche einer freien Bewegung seiner Ellbogen auch im Geistigen entgegenstehen. Die antiphilosophische, nicht die aphilosophische, Wissenschaft ist im Grunde jüdisch, noch sind die Juden stets, eben weil ihre Gottesverehrung mit wahrer Religion gar keine Verwandtschaft hat, der mechanistisch-materialistischen Anschauung der Welt am wenigsten Abhold gewesen, wie sie am eifrigsten den Darwinismus und die lächerliche Theorie von der Affenabstammung des Menschen aufgriffen, so wurden sie beinahe schöpferisch als Begründer jener ökonomischen Auffassung der menschlichen Geschichte, welche den Geist aus der Entwicklung des Menschengeschlechtes am vollständigsten streicht. Früher die enragiertesten Anhänger Büchners, sind sie jetzt die begeistertsten Vorkämpfer Ostwalds. Es ist auch kein Zufall, dass die Chemie heutzutage in so weitem Umfang in den Händen der Juden sich befindet, wie einst in den Händen der stammesverwandten Araber. Das Aufgehen in der Materie, das Bedürfnis, alles in ihr aufgehen zu lassen, setzt den Mangel eines intelligiblen Ich voraus, ist also wesentlich jüdisch. En o curas chymicorum. O quantum in pulvera inen. En de ars Judentum. 429 Dieser Hexameter ist freilich von dem deutschesten Forscher aller Zeiten, der ihn gedichtet hat, heißt Johannes Kepler. 1. Es hängt mit dem Einflüsse jüdischen Geistes auch sicherlich zusammen, dass die Medizin, welcher die Juden so scharenweise sich zuwenden, ihre heutige Entwicklung genommen hat. Stets, Von den Wilden bis zur heutigen Naturheilbewegung, von der sich die Juden bezeichnende Weise gänzlich ferngehalten haben, hatte alle Heilkunst etwas Religiöses, war der Medizinmann der Priester. Die bloß chemische Richtung in der Heilkunde, das ist das Judentum. Sicherlich aber wird niemals das Organische aus dem NITTFV-Organischen, sondern höchstens dieses aus jenem zu erklären Zirkumflex, sein. Es ist kein Zweifel, dass Fechner und Preyer recht J. haben, die das Tote aus dem Lebenden, und nicht umgekehrt, JFR entstanden sein lassen. Was wir täglich im individuellen Leben vor sich gehen sehen, dass Organisches zu Anorganischem wird, schon durch die Verknöcherung und Verkalkung im Alter, die senile Arteriosklerose und Atheromatose, wird der Tod vorbereitet, indes noch niemand aus totem Lebendes hat erstehen sehen, das sollte, im Sinne des größer als biogenetischen Parallelismus zwischen Ontogenie und Phylogenie, auch auf die Gesamtheit der anorganischen Materie angewendet werden. Hat die Lehre von der Urzeugung von Swammerdam bis Pasteur so viele Posten nacheinander aufgeben müssen, so wird sie auch ihren letzten Halt, den sie im monistischen Bedürfnis so vieler zu haben scheint, fahren lassen, wenn dieses anders und besser wird befriedigt werden können. Die Gleichungen für das tote Geschehen werden sich vielleicht einmal durch Einsetzung bestimmter Zeitwerte als Grenzfälle der Gleichungen des lebendigen Geschehens ergeben, nie umgekehrt das Lebende durch das Tote darstellbar sein. Die Homunculus-Bestrebungen sind faustfremd, Goethe hat sie nicht ohne Grund für Wagner, den Famulus, reserviert. Mit der Chemie ist wahrhaftig nur n, hier kam es mir darauf an, den Drang der Juden zur Chemie einzuordnen. Der anderen Chemie, der Wissenschaft eines Berzelius, Liebig, Van 't Hoff soll hiermit nicht nahe getreten sein. N430 die sexuellen Typen. N der in Exkrementen des Lebendigen beizukommen. Ist doch das Tote selbst nur ein Exkret des Lebens. Die chemische Anschauungsweise setzt den Organismus auf eine Stufe mit seinen Auswürfen und Abscheidungen. Wie anders sollten Erscheinungen zu erklären sein gleich dem Glauben eines Menschen, durch Ernährung mit mehr oder weniger Zucker das Geschlecht des werdenden Kindes beeinflussen zu können. Das keusche Anpacken jener Dinge, die der Arier im Grunde seiner Seele immer als Schickung empfindet, ist erst durch den Juden in die Naturwissenschaft gekommen. Die Zeit jener tief religiösen Forscher, für die ihr Objekt stets an einer übersinnlichen Dignität einen, wenn auch noch so geringen, Anteil hatte, für die es Geheimnisse gab, die vom Staunen kaum je sich erholten über das, was sie zu entdecken sich begnadet fühlten, die Zeit eines Kopernikus und Galilei, eines Kepler und Euler, Newton und der NN6, Lamarck und Faraday, Konrad Sprengel und Cuvier scheint vorüber. Die heutigen Freigeister, die, weil sie vom Geiste frei sind, an keine immanente Offenbarung eines Höheren im Naturganzen mehr zu glauben vermögen, sind, vielleicht eben darum, auch in ihrem besonderen wissenschaftlichen Fache nicht imstande, jene Männer wirklich zu ersetzen und zu erreichen. Aus diesem Mangel an Tiefe wird auch klar, weshalb die Juden keine ganz großen Männer hervorbringen können, weshalb dem Judentum, wie dem Weibe, die höchste Genialität versagt ist. Der hervorragendste Jude der letzten 19 Jahrhunderte, an dessen rein semitische Abkunft zu zweifeln kein Grund vorliegt, und der sicherlich viel mehr Bedeutung besitzt als der, fast jeder große entbehrende, Dichter Heine oder der originelle, aber keineswegs tiefe Maler Israels, ist der Philosoph Spinoza. Die allgemein übliche ungeheure Überschätzung auch des Letzteren geht weniger auf Vertiefung in seine Werke und ein Studium derselben, als auf den zufälligen Umstand zurück, dass er der einzige Denker ist, den Goethe eingehender gelesen hat. Denn für Spinoza selbst gab es eigentlich keine Probleme, darin zeigt er sich als echter Jude. Sonst hätte in der Ars Judentum 431 naja nicht jene Größe als mathematische Methode wählen können, die wie darauf berechnet ist, alles selbstverständlich erscheinen zu lassen. Spinozas System war sein Schutzbau, in den er sich darum zurückzog, weil niemand so sehr wie er gemieden hat, über sie selbst nachzudenken, da ihm konnte es für denjenigen Menschen, der wohl am meisten, und schmerzvoller als alle anderen, über sich nachgedacht hat, darum konnte es für Goethe eine Beruhigung und Erholung werden. Denn der wahrhaft bedeutende Mensch denkt, über was immer er denke, im Grunde doch immer nur über sich selbst nach. Und so gewiss Hegel im Unrecht war, die logische Opposition wie eine reale Repugnanz zu behandeln, so gewiss geht doch auch das trockenste logische Problem beim tieferen Denker psychologisch auf einen mächtigen inneren Konflikt zurück. Spinozas System, in seinem voraussetzungslosen Monismus und Optimismus, in seiner vollkommenen Harmonie, die Goethe so hygienisch empfand, ist unleugbar keine Philosophie eines Gewaltigen, es ist die Absperrung eines die Idylle suchenden, und ihre doch nicht wirklich fähigen, weil gänzlich humorlosen Unglücklichen. Die Echtheit seines Judentums erweist Spinoza mehrfach, und lässt deutlich die Grenzen sichtbar werden, welche rein jüdischem Geiste immer gezogen sind. Ich meine hier nicht so sehr sein Unverständnis für den Staatsgedanken und seine Anhängerschaft an den Hobbesschenkrieg aller gegen alle als angeblichen Ortszustand der Menschheit. Was den relativen Tiefstand seiner philosophischen Anschauungen bezeugt, ist vielmehr sein völliges Unverständnis für die Willensfreiheit. Der Jude ist stets Sklave und also determiniert ist, und am meisten dies, dass für ihn, als echten Juden, die Individuen nur Akzidenzen, nicht Substanzen, nur nicht wirkliche Modi einer allein wirklichen, aller Individuation fremden unendlichen Substanz sind. Der Jude ist nicht Monadologe. Darum gibt es keinen tieferen Gegensatz als den zwischen Spinoza und seinem weit bedeutenderen und universell erren Zeitgenossen Leibniz, dem Vertreter der Monadenlehre, deren noch weit größerem Schöpfer Bruno, dessen Ähnlichkeit mit Spinoza eine oberflächliche an N432 die sexuellen Typen NSCHAUANG in einer ans Groteske streifenden Weise übertrieben hat. N wie das Radikalgute und das Radikalböse, so fehlt aber dem Juden, und dem Weibe, mit dem Genie auch das Radikaldumme in der menschlichen, männlichen Natur. Die spezifische Art der Intelligenz, die dem Juden wie dem Weibe nachgerühmt wird, ist freilich einerseits nur größere Wachsamkeit ihres größeren Egoismus, andererseits beruht sie auf der unendlichen Anpassungsfähigkeit beider an alle beliebigen äußeren Zwecke ohne Unterschied, weil sie keinen urwüchsigen Maßstab des Wertes, kein Reich der Zwecke in der eigenen Brust tragen. Dafür haben sie ungetrübtere natürliche Instinkte, welche dem arischen Manne nicht in gleicher Weise zurückkehren, um ihm weiterzuhelfen, wenn ihn das Übersinnliche in seiner Intelligenz verlassen hat. Denn hier ist auch von Ort, der seit Richard Wagner oft hervorgehobenen Ähnlichkeit des Engländers mit dem Juden zu gedenken. Denn sicherlich haben unter allen Germanen sie am ehesten eine gewisse Verwandtschaft mit den Semiten. Ihre Orthodoxie, ihre strengwörtliche Auslegung der Sabbatruhe weist darauf hin. Es ist in der Religiosität der Engländer nicht nur selten Scheinheiligkeit, in ihrer Askesen nicht wenig Prüderie gelegen. Auch sind sie, wie die Frauen, weder durch Musik, noch durch Religion je produktiv gewesen. Es mag irreligiöse Dichter geben, sehr große Künstler können es nicht sein, aber es gibt keinen irreligiösen Musiker. Und es hängt hiermit auch zusammen, warum die Engländer keinen bedeutenden Architekten, und nie einen hervorragenden ein Genie ist Spinoza nicht gewesen. Es gibt keinen gedankenärmeren und keinen fantasieloseren Philosophen unter allen singulären Gestalten der Philosophiegeschichte. Und man missversteht den Spinozismus, durch den Gedanken an Goethe getäuscht, völlig, wenn man in ihm vielleicht den schamhaften Ausdruck eines tiefsten Verhältnisses zur Natur erblickt. Wer das all umfassen will, der kann nicht mit Definitionen beginnen. Spinozas Verhältnis zur Natur war vielmehr ein ausnehmend loses. Damit stimmt es überein, dass er auf seinem ganzen Lebensweg nirgends der Kunst begegnet ist, vergleiche Kapitel N.S. 327 F. in der Ars Judentum. 433 Philosophen hervorgebracht haben. Berkeley ist wie Swift und Stern ein Ire, Erigena, Carlyle und Hamilton, ebenso wie Burns, sind Schotten. Shakespeare und Shelley, die zwei größten Engländer, bezeichnen noch lange nicht die Gipfel der Menschheit, sie reichen auch nicht entfernt hinan an Michelangelo oder an Beethoven. Und wenn wir nun die englischen Philosophen betrachten, so sehen wir, wie von ihnen seit dem Mittelalter stets die Reaktion gegen alle Tiefe ausgegangen ist, von Wilhelm von Ockham und Duns Scotus angefangen, über Roger Barker und seinen Namensvetter den Kanzler, den Spinoza so geistesverwandten Hobbes und den seichten Locke, bis zu Hartley, Priestley, Bentham, den beiden Mill, Lewis, Huxley, Spencer. Damit sind aber aus der Geschichte der englischen Philosophie die wichtigsten Namen auch schon aufgezählt. Denn Adam Smith und David Hume waren Schotten. Vergessen wir niemals, dass uns aus England die seelenlose Psychologie gekommen ist. Der Engländer hat dem Deutschen als tüchtiger Empiriker, als Realpolitiker im Praktischen wie im Theoretischen, imponiert, aber damit ist seine Wichtigkeit für die Philosophie auch erschöpft. Es hat noch nie einen tieferen Denker gegeben, der beim Empirismus stehen geblieben ist, und noch nie einen Engländer, der über ihn selbstständig hinausgekommen wäre. Dennoch darf man den Engländer nicht mit dem Juden verwechseln. Im Engländer ist viel mehr Transzendentes als im Juden, nur ist sein Sinn mehr vom Transzendenten aufs Empirische, als vom Empirischen aufs Transzendente gerichtet. Sonst wäre er nicht so humorvoll, wie er es ist, indes dem Juden der Humor fehlt, indem dieser vielmehr selbst, nach der Sexualität, das ergiebigste Objekt alles Witzes ist. Ich weiß wohl, ein wie schwieriges Problem das Lachen und der Humor ist, so schwierig wie alles, was nur menschlich und nicht auch tierisch ist, so schwierig, dass Schopenhauer gar nichts Rechtes, und selbst Jean Paul nichts ganz Befriedigendes über den Gegenstand zu sagen weiß. Im Humor liegt zunächst vielerlei, Für manche Menschen scheint er eine feinere Form in Weininger, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage /8N434 Die sexuellen Typen. Ende ist Mitleids mit anderen oder mit sich selbst zu bedeuten, aber damit ist nichts ausgesprochen, was gerade für den Humor ausschließlich charakteristisch wäre. In ihm mag bewusstes Pathos der Distanz zum Ausdruck kommen, beim gänzlich unpathetischen Menschen. Aber auch hiermit ist nichts gerade für ihn Entscheidendes gewonnen. Ende A's Wesentlichste im Humor scheint mir eine übermäßige Betonung des Empirischen, um dessen Unwichtigkeit eben hierdurch klarer darzustellen. Lächerlich ist im Grunde alles, was verwirklicht ist, und hierauf gründet sich der Humor, so ist er das Widerspiel der Erotik. Diese fasst Mensch und Welt zusammen und richtet alles in ihnen auf das Ziel, der Humor lässt sie die entgegengesetzte Bewegung nehmen, er lässt alle Synthesen auf, um zu zeigen, was die Welt ohne Tone ist. Wie unpolarisiertes und polarisiertes Licht, so könnte man etwa sagen, verhalten sich Humor und Erotik. 1. N will diese aus dem Begrenzten ins Unbegrenzte, so lässt der Humor auf das Begrenzte sich nieder, schiebt es allein in den Vordergrund der Bühne, und stellt es bloß, indem er es von allen Seiten betrachtet. Der Humorist ist nicht reisebedürftig 2, nur er hat den Sinn für das Kleine und den Zug zum Kleinen, sein Reich ist weder Meer noch Gebirge, sein Gebiet ist das Flachland. Darum sucht er mit Vorliebe das Idyll auf und vertieft sich in jedwedes Einzelding, aber immer nur, um sein Missverhältnis zum Ding an sich zu enthüllen. Er blamiert die Immanenz, indem er sie von der Transzendenz gänzlich loslöst, ja nicht einmal den Namen der Letzteren mehr nennt. Der Witz sucht den Widerspruch innerhalb der Erscheinung auf, der Humor tut ihr den größeren Tod an, sie wie ein in sich geschlossenes Ganze hinzustellen. Beide zeigen, was alles möglich ist, und kompromittieren hierdurch am gründlichsten die Erfahrungswelt. Die Tragik hingegen tut da, was in alle Ewigkeit man kann, um sich das zu erläutern, an den Unterschied zwischen Shakespeare und Beethoven denken, einen der größten Gegensätze innerhalb der Psychologie. N. Vergleichsseite 318. In der Ars Judentum. 435 ein Kiet unmöglich ist, und so verneinen Komik und Tragik, jede auf ihre Weise, die Empirie. Obwohl sie eine das Gegenteil der anderen zu sein scheinen. NDR Jude, der nicht vom Übersinnlichen kommt, wie der Humorist, und nicht zum Übersinnlichen will, wie der Erotiker, hat kein Interesse, das sie gegebene geringer zu werten. Darum wird ihm das Leben nie zum Gaukelspiel, nie zum Dollhaus. Weil der Humor höhere Werte kennt, als alle konkreten Dinge, und sie nur listig verschweigt, ist er seinem Wesen nach tolerant, die Satire, sein Gegenteil, ist ihrem Wesen nach intolerant und entspricht darum besser der eigentlichen Natur des Juden wie der des Weibes. Juden und Weiber sind humorlos, aber spottlustig. In Rom hat es sogar eine Verfasserin von Satiren, Sulpicia mit Namen, gegeben. Weil die Satire unduldsam ist, macht sie den Menschen in der Gesellschaft am leichtesten unmöglich. Der Humorist, der es zu verhindern weiß, dass die Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten der Welt ihn und die anderen Menschen ernstlich zu bekümmern anfangen, ist der am liebsten gesehene Gast in jeder Gesellschaft. Denn der Humor räumt wie die Liebe Berge aus dem Wege, er ist eine Verhaltungsweise, die ein soziales Leben, das heißt eine Gemeinsamkeit unter einer höheren Idee, sehr begünstigt. Der Jude ist denn auch nicht, der Engländer in hohem Maße sozial veranlagt. NDR Vergleich des Juden mit dem Engländer versagt also noch viel früher als sein Vergleich mit dem Weiber. Der Grund, aus welchem dennoch hier wie dort Ausführlichkeit geboten schien, liegt in der Hitze des Kampfes, welcher am Wert und Wesen des Judentums seit längster Zeit geführt wird. Auch darf ich hier wohl auf Wagner mich berufen, den das Problem des Judentums am intensivsten, von Anfang bis zuletzt, beschäftigt hat, und der nicht nur im Engländer einen Juden hat wiederentdecken wollen, auch über seiner Country, der tiefsten Frauengestalt der Kunst, schwebt unverkennbar der Schatten des Ahasverus. Denn noch mehr scheint es im Sinne der Parallele mit den Weibe gelegen, und noch stärker verleitet zu ihrer voreiligen Annahme, dass, nicht bloß für die Augen des Juden, keine Frau der in 28N436 die sexuellen Typen. Denn Welt die Idee des Weibes so völlig repräsentiert wie die Jüde. Selbst vom Arier wird sie ähnlich empfunden, man denke an Grillparzers Jüdin von Toledo. Dieser Schein wird darum so leicht erregt, weil die Arien vom Arier auch das Metaphysische als einen Sexualcharakter fordert, und von seinen religiösen Überzeugungen ebenso zu durchdringen ist, wie von seinen anderen Qualitäten, vergleiche Kapitel 9 gegen Ende und Kapitel 12. In Wirklichkeit gibt es freilich dennoch nur Christen und Nicht-Christinnen. Die Jüdin aber kann, sowohl als kinderreiche Hausmutter wie als Wollüstiger oder Liske, die Weiblichkeit in ihren beiden Polen, als Kypris und als Kybele, darum vollständiger zu repräsentieren scheinen, weil der Mann, der sie sexuell ergänzt und geistig imprägniert, der Mann, der sie für sich geschaffen hat, selber so wenig Transzendentes in sich birgt. Die Kongruenz zwischen Judentum und Weiblichkeit scheint eine völlige zu werden, sobald auf die unendliche Veränderungsfähigkeit des Juden zu reflektieren begonnen wird. Das große Talent der Juden für den Journalismus, die Beweglichkeit kleiner als des jüdischen Geistes, der Mangel an einer wurzelhaften und ursprünglichen Gesinnung, lassen sie nicht von den Juden wie von den Frauen es gelten, sie sind nichts und können eben darum alles werden? Der Jude ist Individuum, aber nicht Individualität, dem niederen Leben ganz zugewandt, hat er kein Bedürfnis nach der persönlichen Fortexistenz, es fehlt ihm das wahre, unveränderliche, das metaphysische Sein. Er hat keinen Teil am höheren, ewigen Leben. Nun doch gehen gerade hier Judentum und Weiblichkeit in entscheidender Weise auseinander. Das Nichtsein und alles werden können ist im Juden ein anderes als in der Frau. Die Frau ist die Materie, die passiv jede Form annimmt. Im Juden liegt zunächst unleugbar eine gewisse Aggressivität, nicht durch den großen Eindruck, den andere auf ihn hervorbringen, wird er rezeptiv, er ist nicht suggestibler als der Arier, sondern er passt sich den verschiedenen Umständen und Erfordernissen, jeder Umgebung und jeder Rasse selbsttätig an, wie der Parasit, der in jedem Wirte ein anderer in der Ars Judentum 437 ein wird, und so völlig ein verschiedenes Aussehen gewinnt, dass man ein neues Tier vor sich zu haben glaubt, während er doch immer derselbe geblieben ist. Er assimiliert sich allem und assimiliert es so sich, und er wird hiephei nicht vom anderen unterworfen, sondern unterwirft sich so ihn. In der Ars Weib ist ferne gar nicht, der Jude eminent begrifflich veranlagt, womit auch seine Neigung für die Jurisprudenz zusammenhängt, welcher die Frau nie Geschmack abgewinnen wird, und auch in dieser begrifflichen Natur des Juden kommt seine Aktivität zum Ausdruck, eine Aktivität freilich von ganz eigentümlicher Art, keine Aktivität der selbstschöpferischen Freiheit des höheren Lebens. Denn der Jude ist ewig wie das Weib, ewig nicht als Persönlichkeit, sondern als Gattung. Er ist nicht unmittelbar wie der arische Mann, aber seine Mittelbarkeit ist trotzdem eine andere als die des Weibes. Am tiefsten wird die Erkenntnis des eigentlich jüdischen Wesens erschlossen durch die Irreligiosität des Juden. Es ist hier nicht der Ort für eine Untersuchung des Religionsbegriffes, und es sei denn unter Religion, ohne eine Begründung, die notgedrungen langatmig werden und vom Thema weit abführen müsste, zunächst die Bejahung alles Ewigen, aus den Daten des Niederen nie abzuleiten den, nie zu erweisenden ewigen Lebens im Menschen durch den Menschen verstanden. Der Jude ist der ungläubige Mensch. Glaube ist jene Handlung des Menschen, durch welche er in Verhältnis zu einem Sein tritt. Der religiöse Glaube richtet sich nur speziell auf das zeitlose, das absolute Sein, das ewige Leben, wie es in der Sprache der Religion heißt. Und der Jude ist nichts, im tiefsten Grunde darum, weil er nichts glaubt. Ein Glaube aber ist alles. Mag ein Mensch an Gott glauben oder nicht, es kommt nicht alles darauf an, wenn er nur wenigstens an den Atheismus glaubt. Das aber ist es eben, der Jude glaubt gar nichts, er glaubt nicht an seinen Glauben, er zweifelt an seinem Zweifel. Er ist nie ganz durchdrungen von seinem Jubel, aber ebenso wenig fähig, völlig von seinem Unglück erfüllt zu werden. Er nimmt sich ein 438 die sexuellen Typen. Er nie ernst, und darum nimmt er auch keinen anderen Menschen, keine andere Sache wahrhaft ernst. Es ist innerlich bequem, Jude zu sein. Und einige äußere Unbequemlichkeit wird hierfür schon müssen in den Kauf genommen werden. Hiermit ist die wesentliche Differenz zwischen dem Juden und dem Weibe endlich bezeichnet. Ihre Ähnlichkeit beruht zuallertiefst darauf, dass er, so wenig wie sie, an sich selbst glaubt. Aber sie glaubt an den anderen, an den Mann, an das Kind, an die Liebe, sie hat einen Schwerpunkt, nur liegt er außerhalb ihrer. Der Jude aber glaubt nichts, weder in sich noch außer sich, auch im Fremden hat er keinen Halt, auch in ihm schlägt er keine Wurzeln gleich dem Weibe. Und nur gleichsam symbolisch erscheint sein Mangel an irgendwelcher Bodenständigkeit in seinem so tiefen Unverständnis für allen Grundbesitz, und seiner Vorliebe für das mobile Kapital. 1. Die Frau glaubt an den Mann außer sich oder an den Mann in sich, an den Mann, von dem sie geistig imprägniert worden ist, und kann auf diese Weise sogar sich selbst ernst nehmen. 2. Der Jude hält nie wirklich etwas für echt und unumstößlich, für heilig und unverletzbar. Darum ist er überall frivol, und alles bewitzelnd. Er glaubt keinem Christen sein Christentum, geschweige denn einem Juden die Ehrlichkeit seiner Taufe. Aber er ist auch nicht wirklich realistisch und keineswegs ein echter Empiriker. Hier ist an den früheren Aufstellungen, die, zum Teile, an H.S. Chamberlain sich anschlössen, die wichtigste Einschränkung vorzunehmen. Der Jude ist nicht eigentlich immanent wie der englische Erfahrungsphilosoph, denn der Positivismus des bloßen Empiristen glaubt an einen Abschluss alles menschenmöglichen Wissens im Bereiche der Sinnfälligkeit. Er hofft auf die Vollendung des Systems exakter Wissenschaft. Der Jude aber glaubt auch an das Wissen nicht, und doch ist er darum keineswegs Skeptiker, denn ebenso wenig ist er vom Skeptizismus überzeugt. Dagegen n. und auch sein Mangel an einer tiefen und unveräußerlichen Empfindung für die Natur hängt hiermit zusammen. 2. Vergleich Kapitel 12, S. 358, 365. in der Ars Judentum. 439 entwaltet noch über einem gänzlich ametaphysischen Systeme wie dem des Avenarius eine weihevolle Sorgfalt, ja selbst über die relativistischen Anschauungen von Ernst Mach ist eine vertrauensvolle Frömmigkeit ausgebreitet. Der Empirismus mag nicht tief sein. Jüdisch ist er darum nicht zu nennen. Der Jude ist der unfromme Mensch im weitesten Sinne. Frömmigkeit aber ist nicht etwas neben anderen Dingen oder außer anderen Dingen, Frömmigkeit ist der Grund von allem, und die Basis, auf der alles andere erst sich erhebt. Man hält den Juden schon für prosaisch, weil er nicht schwungvoll ist, und nach keinem Urquell des Seins sich sehnt. Mit Unrecht. Alle echte innere Kultur, und was immer ein Mensch für Wahrheit halte, das ist für ihn Kultur, das ist für ihn Wahrheit, dass es für ihn Werte gibt, das ruht auf dem Grunde des Glaubens, es bedarf der Frömmigkeit. Und Frömmigkeit ist nicht etwas, das bloß in der Mystik und in der Religion sich offenbart, auch aller Wissenschaft und aller Skepsis, allem, womit der Mensch es innerlich ernst meint, liegt sie am tiefsten zugrunde. Dass sie auf verschiedene Weise sich äußern mag, ist bestimmt. Begeisterung und Sachlichkeit, hoher Enthusiasmus und tiefer Ernst, das sind die zwei vornehmsten Arten, in welchen sie zur Erscheinung gelangt. Der Jude ist nie schwärmerisch, aber er ist auch nicht eigentlich nüchtern, er ist nicht ekstatisch, aber er ist auch nicht trocken. Fehlt ihm der niedere wie der geistige Rausch, ist er so wenig Alkoholiker, als höhere Verzückung fähig, so ist er darum noch nicht kühl, und noch in weiter Ferne von der Ruhe überzeugender Argumentation, seine Wärme schwitzt, und seine Kälte dampft. Seine Beschränkung wird immer Magerkeit, seine Fülle immer Schwulst. Kommt er, wenn er zur schrankenlosen Begeisterung des Gefühles den Aufflug wagt, nie weit über das Pathetische hinaus, so unterlässt er, auch wenn er in den engsten Fesseln des Gedankens sich zu bewegen unternimmt, doch nicht, geräuschvoll mit seinen Ketten zu rasseln. Und drängt es ihn auch kaum zum Kuss der ganzen Welt, er bleibt gegen sie darum nicht minder zudringlich. N440 die sexuellen Typen. Alle Sonderung und alle Umschlängung, alle Strenge und alle Liebe, alle Sachlichkeit und alles Hymnische, jede wahre, unverlogene Regung im Menschenherzen, sei sie ernst oder freudig, ruht zuletzt auf der Frömmigkeit. Der Glaube muss nicht, wie im Genius, das ist im frommsten Menschen, auf eine metaphysische Entität sich beziehen, Religion ist Setzung seiner selbst und der Welt mit sich selbst, er mag auch auf ein empirisches Sein sich erstrecken, und hierin gleichsam völlig aufzugehen scheinen, es ist doch nur ein und derselbe Glaube an ein Sein, an einen Wert, eine Wahrheit, an ein Absolutes, an einen Gott. In dem hier entwickelten umfassendsten Begriff von Religion und Frömmigkeit könnten mannigfache Missdeutungen leicht begegnen. Darum möchte ich zu seiner Erläuterung noch einiges bemerken. Frömmigkeit liegt nicht bloß im Besitz, sondern auch im Kampfe, um Besitz zu erringen. Nicht bloß der überzeugte Gottverkünder, wie Händel oder wie Fechner, ist fromm, sondern auch der irrende, zweifelnde Gottsucher, wie Lenau oder wie Dürer. 1. Frömmigkeit braucht nicht in ewige Betrachtung vor dem Weltganzen zu stehen, so wie Bach vor ihm steht. Sie mag, wie bei Mozart, als eine alle Einzeldinge begleitende Religiosität sich offenbaren. Sie ist endlich nicht an das Auftreten eines Stifters gebunden. Das frommste Volk der Welt sind die Griechen gewesen und nur darum war ihre Kultur die höchste unter allen bisherigen, unter ihnen aber hat es sicher nie einen überragenden Religionsstifter gegeben, dessen sie nicht bedürften. Vergleiche es. 451. In Religion ist Schöpfung des Alls, und alles, was im Menschen ist, ist nur durch Religion. Der Jude ist demnach nicht der religiöse Mensch, wofür man ihn so oft ausgegeben hat, sondern der irreligiöse Mensch sorgt dieser V. N. Der Jude ist nicht der noch nicht erleuchtete, noch nicht sehende Thomas des Verrocchio, an der Kirche Or San Michele in Florenz, der gar nichts anderes möchte als glauben, und es nur noch nicht kann, vielmehr empfindet der Jude seinen Unglauben als seine Überlegenheit, als den Witz, um den nur er weiß. In der Ars Judentum. 441 N. Soll ich dies nun noch begründen? Soll ich lange ausführen, wie der Jude ohne Eifer im Glauben ist, und darum die jüdische Konfession die einzige, die um keinen Proselyten wirbt, der zum Judentum übergetretene dessen Bekennern selbst das größte Rätsel und das verlegenste Gelächter? L. Soll ich über das Wesen des jüdischen Gebetes hier mich verbreiten und seine Formelhaftigkeit, seinen Mangel an jener Inbrunst, die nur der Augenblick geben kann, betonen? Soll ich endlich wiederholen, was die jüdische Religion ist, keine Lehre vom Sinn und Zweck des Lebens, sondern eine historische Tradition, zusammenzufassen in dem einen Übergang durchs Rote Meer, gipfelnd also in dem Danke des flüchtenden Feigen an den mächtigen Erretter? Es wäre wohl auch sonst klar, der Jude ist der irreligiöse Mensch und von jedem Glauben am allerweitesten entfernt. Er setzt nicht sich selbst und mit sich die Welt, worin das Wesentliche in der Religion besteht. Aller Glaube ist heroisch, der Jude aber kennt weder den Mut noch das Fürchten, als das Gefühl des bedrohten Glaubens. Er ist weder sonnenhaft noch dämonisch. Er nicht also, wie Chamberlain glaubt, Mystik, sondern Frömmigkeit ist das, was dem Juden zu allerletzt mangelt. Wäre er nur ehrlicher Materialist, wäre er nur bornierter Entwicklungsanbeter. Aber er ist nicht Kritiker, sondern nur Kritikaster, er ist nicht Skeptiker nach dem Bilde des Cartesius, nicht Zweifler, um aus dem größten Misstrauen zur größten Sicherheit zu gelangen, sondern absoluter Ironiker wie, hier kann ich eben nur einen Juden nennen, wie Heinrich Heine. Auch der Verbrecher ist unfromm und hat keinen Halt in Gott, aber er sinkt damit ins Bodenlose, denn er kann nicht neben Gott stehen. Das aber ist der eigentümliche Kniff alles Jüdischen. Der Verbrecher ist daher stets verzweifelt. Der Jude nie. Er ist gar nicht echter N1, hiergegen kann die jüdische Unduldsamkeit keinen Einwand bilden. Wahre Religion ist immer eifrig, aber nie seelütisch. Intoleranz ist vielmehr identisch mit Ungläubigkeit, wie die Macht das täuschendste Surrogat den Freiheit ist, so entsteht Intoleranz nur aus dem Mangel an individueller Sicherheit des Glaubens. N442 die sexuellen Typen. Ein Revolutionär, denn woher käme ihm die Kraft und der innere Elan der Empörung? Und unterscheidet sich eben hierdurch vom Franzosen, er ist nur zersetzend, und gar nie wirklich zerstörend. Nun was ist er nun selbst, der Jude, wenn er nichts von alledem ist, was sonst ein Mensch sein kann? Was geht in ihm wahrhaft vor, wenn er ohne irgendwelches Letzte ist, ohne einen Grund, auf den das Senkblei des Psychologen am Ende doch hart und vernehmlich stieße? NDS Juden psychischer Inhalte sind sämtlich mit einer gewissen Zweiheit oder Mehrheit behaftet, über diese Ambiguität, diese Duplizität, ja Multiplizität kommt er nie hinaus. Er hat immer noch eine Möglichkeit, noch viele Möglichkeiten, wo der Arier, ohne Ammer im Blicke zu sein, unbedingt sich entscheidet und wählt. Diese innere Vieldeutigkeit, diesen Mangel an unmittelbarer innerer Realität irgendeines psychischen Geschehens, die Armut an jenem an und für sich sein, aus welchem allein höchste Schöpferkraft fließen kann, glaube ich als die Definition dessen betrachten zu müssen, was ich das Jüdische als Idee genannt habe. Punkt 1, es ist wie ein Zustand vor dem Sein, ein ewiges Irren draußen vor dem Tore der Realität. Mit nichts kann der Jude sich wahrhaft identifizieren, für keine Sache sein Leben ganz und gar einsetzen. Punkt 2, nicht der Eiferer, sondern der Eifer fehlt dem Juden, weil ihm alles Ungeteilte, alles Ganze fremd ist. Es ist die Einfalt des Glaubens, die ihm abgeht, und weil er diese Einfalt nicht hat, und keine wie immer geartete letzte Position bedeutet, darum scheint er gescheiter als der Arier, und entwindet sich elastisch jeder N. Hieraus erst ist wirklich die Genielosigkeit des Juden erklärbar, vergleiche es. 236, nur Glaube ist schöpferisch. Und vielleicht spiegeln die geringere geschlechtliche Potenz des Juden und die größere Schwäche seiner Muskeln, seines Körpers nur diese selbe Tatsache in der niederen Sphäre wider. N2, der Mann erst schafft das Weib. Darum besitzen die Jüdinnen bekanntermaßen jene Einfachheit der Christinnen nicht, die sich ohne weiteres an das sexuelle Komplement hingibt. NDAs Judentum. 443 Nun Erdrückung. Punkt 1, innerliche Vieldeutigkeit, ich möchte es wiederholen, ist das absolut Jüdische, Einfalt das absolut Unjüdische. Die Frage des Juden ist die Frage, die Elze an Lohengrin richtet, die Unfähigkeit, irgendeiner Verkündigung, sei es auch der inneren Offenbarung, die Unmöglichkeit, irgendeinem sein Schlechthin zu glauben. Numan wird vielleicht einwenden, jenes zwiespältige Sein finde sich nur bei den zivilisierten Juden, in welchen die alte Orthodoxie neben der modernen Gesittung noch fortwirke. Aber das wäre weit gefehlt. Seine Bildung lässt das Wesen des Juden nur darum stets noch klarer zum Vorschein kommen, weil es so an Dingen sich betätigt, die mit tieferem Ernste erwogen sein wollen, als materielle Geldgeschäfte. Der Beweis, dass der Jude an sich nicht eindeutig ist, lässt sich erbringen, der Jude singt nicht. Nicht aus Schamhaftigkeit, sondern weil er sich seinen Gesang nicht glaubt. So wenig die Vieldeutigkeit des Juden mit eigentlicher, realer Differenziertheit oder Genialität, so wenig hat seine eigentümliche Scheu vor dem Gesang, oder auch nur vor dem lauten hellen Worte, mit echter Zurückhaltung etwas zu tun. Alle Scham ist Stolz, jene Abneigung des Juden ist aber ein Zeichen seiner inneren Würdelosigkeit, denn das unmittelbare Sein versteht er nicht, und er würde sich schon lächerlich finden und kompromittiert fühlen, wenn er nur sänge. Schamhaftigkeit umfasst alle Inhalte, die mit dem Ich des Menschen durch eine innige Kontinuität, fester verknüpft sind, Die fragliche Gene des Juden aber erstreckt sich auch auf Dinge, die ihm keineswegs heilig sein können, die er also nicht zu profanieren fürchten müsste, wenn er öffentlich die Stimme würde erheben sollen. Und dies darf man aber nicht, wie Schopenhauer, und nach ihm, unter Benutzung seiner mangelhaften psychologischen Distinktion, H.S.C.H.M.Berlein, als ein überwiegendes Willens- und ein abnormes Zurücktreten des Intellektes deuten. Der Jude ist gar nicht wirklich willensstark, und seine innere Unentschiedenheit könnte sogar leicht zu einer irrigen Verwechslung mit psychischem Masochismus, das ist Schwere und Hilflosigkeit im Augenblicke des Entschlusses, Anlass geben. N444 die sexuellen Typen. Abermals trifft dies mit der Unfrömmigkeit des Juden zusammen, denn alle Musik ist absolut, und besteht wie losgelöst von jedweder Unterlage, nur darum hat sie unter allen Künsten die engste Beziehung zur Religion, und ist der einfache Gesang, der eine einzelne Melodie mit ganzer Seele erfüllt, unjüdisch wie jene. Man sieht, wie schwierig es ist, das Judentum zu definieren. Dem Juden fehlt die Härte, aber auch die Sanftmut, er ist der zäh und weich, er ist weder roh noch fein, weder grob noch hoflich. Er ist nicht König, nicht Führer, aber auch nicht Lehnsmann, nicht Vasall. Was er nicht kennt, ist Erschütterung. Doch es mangelt ihm ebenso sehr der Gleichmut. Ihm ist nie etwas selbstverständlich, aber ebenso fremd ist ihm alles wahre Staunen. Er hat nichts vom Lohengrin, aber beinahe noch weniger vom Telramund, der mit seiner Ehre steht und fällt. Er ist lächerlich als Chorstudent und gibt doch keinen guten Philister ab. Er ist nie schwerblütig, aber auch nie vom Herzen leichtsinnig. Weil er nichts glaubt, flüchtet er ins Materielle, nur daher stammt seine Geldgier, er sucht hier eine Realität und will durchs Geschäft von einem Seienden überzeugt werden, der einzige Wert, den er als tatsächlich anerkennt, wird so das verdiente Geld. Aber dennoch ist er nicht einmal eigentlich Geschäftsmann, denn das Unreelle, unsolide im Gebaren des jüdischen Händlers ist nur die konkrete Erscheinung des der inneren Identität wahren jüdischen Wesens auch auf diesem Gebiete. Jüdisch ist also eine Kategorie und psychologisch nicht weiter zurückzuführen und zu bestimmen, metaphysisch mag man es als Zustand vor dem Sein fassen, introspektiv kommt man nicht weiter als bis zur inneren Vieldeutigkeit, dem Mangel an irgendwelcher Überzeugtheit der Unfähigkeit zu irgendwelcher Liebe, das ist ungeteilten Hingabe und zum Opfer. Die Erotik des Juden ist sentimental, sein Humor Satire, jeder Satiriker aber ist sentimental, wie jeder Humorist nur ein umgekehrter Erotiker. In der Satire und in der Sentimentalität ist jene Duplizität, die das Jüdische eigentlich ausmacht, denn die Satire verschweigt zu wenig und fälscht darum den Humor, und jenes Lächeln ist beiden gemeinsam, in der Ars Judentum. 445 in welches das jüdische Gesicht kennzeichnet, kein seliges, kein schmerzvolles, kein stolzes, kein verzerrtes Lächeln, sondern jener unbestimmte Gesichtsausdruck, das physiognomische Korrelat innerer Vieldeutigkeit, welche Bereitschaft verrät, auf alles einzugehen, und alle Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst vermissen lässt, jene Ehrfurcht, die allein alle andere größer als für Equidia kleiner als erst begründet. Nicht glaube nun gerade deutlich genug gewesen zu sein, um nicht darüber schlecht verstanden zu werden, was ich mit dem eigentlichen Wesen des Judentums meine. Ibsens König Haakon in den Kronprätendenten, sein Dr. Stockmann im Volksfeind mögen es, wenn es dessen bedürfen sollte, noch klarer machen, was dem echten Juden in aller Ewigkeit unzugänglich ist, das unmittelbare Sein, das Gottesgnadentum, der Eichbaum, die Trompete, das Siegfried-Motiv, die Schöpfung seiner selbst, das Wort, ich bin. Der Jude ist wahrhaftig das Stiefkind Gottes auf Erden, und es gibt dann auch keinen, männlichen, Juden, der nicht, wenn auch noch so dumpf, an seinem Judentum, das ist, im tiefsten Grunde, an seinem Unglauben, litte. In Judentum und Christentum, jenes das zerrissenste, der inneren Identität barste, dieses das glaubenskräftigste, gottvertrauendste Sein, sie bilden so den weitesten, unermesslichsten Gegensatz. Christentum ist höchstes Heldentum. Der Jude aber ist nie einheitlich und ganz. Darum eben ist der Jude feige, und der Heros sein äußerster Gegenpol. In H. S. Chamberlain hat von dem furchtbaren, unheimlichen Unverständnis des echten Juden für die Gestalt und die Lehre Jesu, für den Krieger wie für den Dulder in ihm, für sein Leben wie für sein Sterben, viel Wahres und Treffendes gesagt. Aber es wäre irrig, zu glauben, der Jude hasse Christum, der Jude ist nicht der Antichrist, er hat zu Jesus nur eigentlich gar keine Beziehung, es gibt streng genommen nur Arier, Verbrecher, die Jesum hassen. Der Jude fühlt sich durch ihn nur, als an seinem Witze nicht recht angreifbares, weil seinem Verständnis entrücktes, gestört und unangenehm geärgert. N446 die sexuellen Typen. In der Enoch ist die Sage vom Neuen Testament als reifste Blüte und höchste Vollendung des Alten, und die künstliche Vermittlung, welche das Letztere den messianischen Verheißungen des Ersteren angepasst hat, den Juden sehr zustatten gekommen. Sie ist ihr stärkster äußerer Schutz gewesen. Dass nun trotz dieses polaren Verhältnisses gerade aus dem Judentum das Christentum hervorgegangen ist, bildet eines der tiefsten psychologischen Rätsel. Es ist kein anderes Problem als die Psychologie des Religionsstifters, um das es sich hier handelt. Wodurch unterscheidet sich der geniale Religionsstifter von allem übrigen Genie? Welche innere Notwendigkeit treibt ihn, Religion zu stiften? Es kann keine andere sein, als dass er selbst nicht immer an den Gott geglaubt hat, den er verkündet. Die Überlieferung erzählt von Buddha wie von Christus, welchen Versuchungen sie ausgesetzt waren, viel stärkeren als alle anderen Menschen. Zwei weitere, Mohammed und Luther, sind epileptisch gewesen. Die Epilepsie aber ist die Krankheit des Verbrechers, Caesar, Narses, Napoleon, die großen Verbrecher, haben sämtlich an der Vollsucht gelitten, und Flaubert und Dostoevsky, welche zu ihr wenigstens tendierten, hatten beide außerordentlich viel vom Verbrecher in sich, ohne natürlich Verbrecher zu sein. Der Religionsstifter ist jener Mensch, der ganz gottlos gelebt und dennoch zum höchsten Glauben sich durchgerungen hat. Wie es möglich sei, dass ein natürlicherweise böser Mensch sich selbst zum guten Menschen mache, das übersteigt alle unsere Begriffe. Denn wie kann ein böser Baum gute Früchte bringen? So fragt Kant in seiner Religionsphilosophie, und bejaht dennoch prinzipiell diese Möglichkeit, denn, ungeachtet jenes Abfalls erschallt doch das Gebot, wir sollen bessere Menschen werden, unvermindert in unserer Seele. Folglich müssen wir es auch können. Jene unbegreifliche Möglichkeit den vollständigen Wiedergeburt eines Menschen, der alle Jahre und Tage seines früheren Lebens als böser Mensch gelebt hat, dieses hohe Enkuhe gelangt zur Erledigung, was aus den Erörterungen des 4. bis 8. Kapitels mit Absicht ferngehalten werden musste. Ende As Judentum. 447 Ein Mysterium ist an jenen 6 oder 7 Menschen verwirklicht, welche die großen Religionen der Menschheit begründet haben. Hierdurch scheiden sie sich vom eigentlichen Genie. In diesem überwiegt von Geburt an die Anlage zum Guten. Ende As andere Genie erfahrt die Gnaden noch vor der Geburt. Der Religionsstifter im Laufe seines Lebens. In ihm stirbt ein älteres Wesen am vollständigsten und tritt vor einem gänzlich neuen zurück. Je größer ein Mensch werden will, desto mehr ist in ihm, dessen Tod er beschließen muss. Ich glaube, dass auch Sokrates hier den Religionsstifter, als der einzige unter allen Griechen eins, sich nähert. Vielleicht hat er den entscheidenden Kampf mit dem Bösen an jenem Tage gekämpft, da er bei Potidea 24 Stunden allein an einem und demselben Orte aufrecht stand. Religionsstifter ist derjenige Mensch, für den bei seiner Geburt kein einziges Problem gelöst ist. Er ist der Mensch mit den geringsten individuellen Sicherheiten, in ihm ist alles gefährdet und in Frage gestellt, und alles, nicht dies oder jenes, hat er erst im Leben selbst sich zu erobern. Denn während dieser mit der Krankheit zu kämpfen hat und an der physischen Schwäche leidet, zittert ein anderer vor dem Verbrechen, weil es als eine Möglichkeit in ihm liegt. Ein jeder hat irgendwie bei der Geburt daneben gegriffen, sich mit irgendwelcher Sünde beladen. Nur formal ist die Erbsünde für alle die gleiche, material ist sie für einen jeden eine verschiedene. Hier hat dieser, dort jener Nichtiges, Wertloses erwählt, als er aufhörte zu wollen, als sein Wille mit einem Male trieb, seine Individualität Individuum. Seine Liebe Lust wurde, als er geboren ward, und diese seine individuelle Erbsünde, dass nichts in der eigenen Person ist es, was er im Leben als Schuld und Makel und Unvollkommenheit empfindet und was ihm als denkendem Problem, Rätsel und Aufgabe wird. Nur der Religionsstifter allein hat die Erbsünde ganz begangen, und sein Beruf wird es, sie ganz zu sühnen, in ihm ist alles, ist das All problematisch, aber er löst auch alles, er erlöst sich zum All. Er beantwortet N. Nietzsche hatte auch wohl recht, als er in ihm keinen echten Hellenen erblickte. Indes Plato wieder ganz und gar Grieche ist. N448 die sexuellen Typen. N jedes Problem und befreit sich ganz von der Schuld. Er fasst den festesten Fuß über dem tiefsten Abgrund, er überwindet das Nichts an sich und ergreift das Ding an sich, das Sein an sich. Und insofern kann man allerdings sagen, er sei von der Erbsünde befreit, in ihm Gott ganz Mensch, aber Mensch auch ganz Gott geworden, denn in ihm war alles Schuld und alles Problem. Und in ihm wird alles Sühne und alles Lösung. Alle Genialität aber ist nur höchste Freiheit vom Naturgesetz. Ein Verein der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Cn Wenn dies so sich verhält, dann ist der Religionsstifter der genialste Mensch. Denn er hat am meisten überwunden. Er ist der Mensch, dem das gelungen ist, was die tiefsten Denker der Menschheit nur zaghaft, nur um ihre ethische Weltanschauung, um die Freiheit der Wahl nicht preisgeben zu müssen, als möglich hingestellt haben. Die völlige Neugeburt des Menschen, seine Degeneration, die gänzliche Umkehr des Willens. Die anderen großen Geister haben zwar auch den Kampf mit dem Bösen zu führen, aber bei ihnen neigt die Waagschale von vornherein entschieden zum Guten. Nicht so beim Religionsgründer. In ihm ist so viel Böses, so viel Machtwille, so viel irdische Leidenschaft, dass er 40 Tage in der Wüste, ununterbrochen, ohne Nahrung, ohne Schlaf, mit dem Feind in sich kämpfen muss. Erst dann hat er gesiegt, nicht zum Tode ist er eingegangen, sondern das höchste Leben hat er in sich befreit. Wäre das anders, so fehlte jeder Impuls zur Glaubensstiftung. Der Religionsstifter ist hier ganz der Gegenpol des Imperators, der Kaiser das Gegenteil des Galiläers, auch in Napoleon ist in einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens eine Umkehr vor sich gegangen, aber eine Wendung nicht vom Erdenleben weg, sondern eine endgültige Entscheidung für dessen Schätze und Macht und Herrlichkeiten. Napoleon ist groß durch die kolossale Intensität, mit welcher er die Idee hinter sich wirft, durch die gewaltige Spannung seiner Abkehr vom Absolutem, durch den Umfang der ungesühnten Schuld. Der Religionsgründer aber will und muss nichts anderes in der Ars Judentum 449 in der in Menschen bringen, als was ihm, dem belastetsten von allen, gelungen ist, den Bund mit der Gottheit zu schließen. Er weiß, dass er der schuldbeladenste Mensch ist. Und er sühnt die größte Schuld somit durch den Tod am Kreuze. Im Judentum waren zwei Möglichkeiten. Vor Christi Geburt lagen sie noch beisammen, und es war noch nicht gewählt worden. Es war eine Diaspora da, und zugleich wenigstens eine Art Staat, Negation und Position, beide waren nebeneinander vorhanden. Christus ist der Mensch, der die stärkste Negation, das Judentum, in sich überwindet, und so die stärkste Position, das Christentum, als das dem Judentum entgegengesetzteste, schafft. Aus dem Zustand vor dem Sein trennen sich Sein und Nichtsein. Jetzt sind die Lose gefallen, das alte Israel scheidet sich in Juden und in Christen, der Jude, wie wir ihn kennen, wie ich ihn beschrieben habe, entsteht zugleich mit dem Christen. Die Diaspora wird nun vollständig, und aus dem Judentum verschwindet die Möglichkeit zur Größe, Männer wie Simson und Josua, die unjüdischsten im alten Israel, hat das Judentum seither nicht wieder hervorbringen können. Christentum und Judentum bedingen sich welthistorisch wie Position und Negation. In Israel waren die höchsten Möglichkeiten, die je einem Volke beschieden waren, die Möglichkeit Christi. Die andere Möglichkeit ist der Jude. Ich hoffe, nicht missverstanden zu werden, ich will dem Judentum nicht eine Beziehung zum Christentum andichten, die ihm fremd ist. Das Christentum ist die absolute Negation des Judentums, aber es hat zu diesem dasselbe Verhältnis, welches alle Dinge mit ihren Gegenteilen, jede Position mit der Negation verbindet, welche durch sie überwunden ist. Punkt 1. Noch mehr als Frömmigkeit und Judentum, sind Christentum und Judentum nur aneinander, und durch ihre wechselseitige Ausschließung, zu definieren. Nichts ist leichter als Jude, nichts schwerer als N, man erinnert sich hier vielleicht des S. 139 F. Über die psychologische Bedeutung der Gegensatzbarer und S. Gegebenenfalls über die Polarität in der Charakterologie bemerkten. N wie ein Inner, Geschlecht und Charakter. 10. ANFL. 29 N450 die sexuellen Typen. N Christ zu sein. Das Judentum ist der Abgrund, über dem das Christentum aufgerichtet ist, und darum der Jude die stärkste Furcht und die tiefste Abneigung des Arias. Punkt 1 nicht vermag nicht mit Chamberlain zu glauben, dass die Geburt des Heilands in Palästina ein bloßer Zufall könne gewesen sein. Christus war ein Jude, aber nur, um das Judentum in sich am vollständigsten zu überwinden, denn wer über den mächtigsten Zweifel gesiegt hat, der ist der Gläubigste. Wer über die ödeste Negation sich erhoben hat, der positivste Beter. Das Judentum war die besondere Erbsünde Christi, sein Sieg über das Judentum, das, worum er reicher ist, als Buddha und Konfuzius und alle anderen. Christus ist der größte Mensch, weil er am größten Gegner sich, gemessen hat. Vielleicht ist er der einzige Jude und wird es bleiben, dem dieser Sieg über das Judentum gelungen, der erste Jude wäre der letzte, der ganz und gar Christ geworden ist, vielleicht aber liegt auch heute noch im Judentum die Möglichkeit, den Christ hervorzubringen, vielleicht sogar muss auch der nächste Religionsstifter abermals erst durch das Judentum hindurchgehen. NSO allein nämlich wird die Langlebigkeit des Judentums begreiflich, welches alle anderen Völker und Rassen überdauert. Ganz ohne einen Glauben hätten auch die Juden nicht bestehen und sich erhalten können, und dieser eine Glaube ist das dunkle, dumpfe und doch verzweifelt sichere Gefühl, dass doch etwas, eines am Judentume, im Judentume sein müsse. Dieses eine ist eben der Messias, der Erlöser. Der Erlöser des Judentums ist der Erlöser vom Judentum. Ein jedes Volk sonst verwirklicht einen bestimmten Gedanken, N, Hierin liegt auch der Unterschied und die Grenze zwischen dem Antisemitismus des Juden und dem Antisemitismus des Indogermanen begründet. Dem jüdischen Antisemiten ist der Juden nur antipathisch, obwohl er dennoch immer wieder jüdische Gesellschaft aufsucht und sich in einer anderen Mitte nie vollkommen behaglich fühlt. Der antisemitische Arier hingegen ist, wenn er auch noch so mutig den Kampf gegen das Judentum führt, im Grunde seines Herzens doch immer, was der Juden nie ist, Judäophobe. Ende as Judentum. 451 – Eine einzelne Sonderidee. Und darum geht auch jede andere Nation zuletzt zugrunde. Nur der Jude verwirklicht gar keine Sonderidee, denn wenn er etwas zu verwirklichen vermöchte, so könnte er nur die Idee an sich verwirklichen, aus der Mitte Judäas muss der Gottmensch hervorgehen. Damit hängt die Lebenskraft des Judentums zusammen. Das Judentum lebt vom Christentum noch in einem ganz anderen Sinne als in dem Sinne materieller Ausbeutung. Das jüdische Wesen hat metaphysisch gar keine andere Bestimmung, als dem Religionsstifter als der Sockel zu dienen. Daraus wird auch die merkwürdigste Erscheinung in der Weise der Juden klar, die besondere Art, in der sie ihrem Gotte dienen, nie als einzelne Menschen, sondern stets nur in einer Menge. Nur zu mehren sind sie fromm, sie brauchen den Mitbeter, weil die Hoffnung der Juden identisch ist mit der permanenten Möglichkeit, aus ihrer Gattung den größten Überwinder, den Religionsstifter hervorgehen zu sehen. Das ist die unbewusste Bedeutung aller messianischen Hoffnungen in der jüdischen Überlieferung, der Christ ist der Sinn der Juden. Und wenn also im Juden vielleicht noch immer die höchsten Möglichkeiten, so liegen doch in ihm die geringsten Wirklichkeiten, er ist wohl der zum meisten veranlagte, und doch zugleich der innerlich des wenigsten mächtige Mensch. Nun, ihre heutige Zeit lässt das Judentum auf der höchsten Höhe erblicken, die es seit den Tagen des Herodes erklommen hat. Jüdisch ist der Geist der Modernität, von wo man ihn betrachte. Die Sexualität wird bejaht, und die heutige Gattungsethik singt zum Coitus den Hymen Eus. Der unglückliche Nietzsche ist wahrhaftig nicht verantwortlich für die große Vereinigung von natürlicher Zuchtwahl und natürlicher Unzuchtwahl, deren schmählicher Apostel sich Wilhelm Bölsch nennt. Er hat Verständnis gehabt für die Askese, und nur unter der eigenen zu sehr gelitten, um nicht ihr Gegenteil oft wünschenswerter zu finden. Aber Weiber an 29.1.4.5.2 des sexuellen Typen. Nun, Juden kuppeln, ihr Ziel ist es, den Menschen schuldig werden lassen. Nun, ihre Zeit, die nicht nur die jüdischste, sondern auch die weibischste aller Zeiten ist, die Zeit, für welche die Kunst nur ein Schweißtuch ihre Stimmungen abgibt, die den künstlerischen Drang aus den Spielen der Tiere abgeleitet hat, die Zeit des leichtgläubigsten Anarchismus, die Zeit ohne Sinn für Staat und Recht, die Zeit der Gattungsethik, die Zeit der seichtesten unter allen denkbaren Geschichtsauffassungen, des historischen Materialismus, die Zeit des Kapitalismus und des Marxismus, die Zeit der Geschichte, Leben, Wissenschaft, alles nur mehr Ökonomie und Technik ist, die Zeit, die das Genie für eine Form des Irrsinns erklärt hat, die aber auch keinen einzigen großen Künstler, keinen einzigen großen Philosophen mehr besitzt, die Zeit der geringsten Originalität und der größten Originalitätshascherei, die Zeit, die an die Stelle des Ideals der Jungfräulichkeit den Kultus der Demiurge gesetzt hat, diese Zeit hat auch den Ruhm, die erste zu sein, welche den Coitus nicht nur bejaht und angebetet, sondern wie zur Pflicht erhoben hat, nicht um sich zu vergessen, wie der Römer, der Grieche im Bacchanal, sondern um sich zu finden und der eigenen Urdigkeit erst einen Inhalt zu geben. Nabe dem neuen Judentum entgegen drängt ein neues Christentum zum Lichte, die Menschheit hart des neuen Religionsstifters, und der Kampf drängt zur Entscheidung wie im Jahre 1. Zwischen Judentum und Christentum, zwischen Geschäft und Kultur, zwischen Weib und Mann, zwischen Gattung und Persönlichkeit, zwischen Unwert und Wert, zwischen irdischem und höherem Leben, zwischen dem Nichts und der Gottheit hat abermals die Menschheit die Wahl. Das sind die beiden Pole, es gibt kein drittes Reich. NXIV. Kapitel. Das Weib und die Menschheit. Denn nun erst ist es möglich, gereinigt und gewaffnet nochmals vor die Frage der Emanzipation des Weibes zu treten. Gereinigt, weil nun nicht mehr die tausend fliegenden Mücken jene Zweideutigkeiten, welche den Gegenstand umspielen, den Blick trüben, gewaffnet, weil im Besitze fester theoretischer Begriffe und sicherer ethischer Anschauungen. Fernab von dem Tummelplatz der gewöhnlichen Kontroversen und selbst weit über das Problem der ungleichen Begabung hinaus ist die Untersuchung an Punkte gelangt, welche die Rolle des Weibes im Weltganzen und den Sinn seiner Mission für den Menschen ahnen ließen. Darum sollen auch hier Fragen von allzu besonderem Charakter in die Erörterung nicht einbezogen werden, dieser ist nicht optimistisch genug, auf die Führung politischer Geschäfte von ihren Resultaten einen Einfluss zu erhoffen. Sie verzichtet auf die Ausarbeitung sozialhygienischer Vorschläge und behandelt das Problem vom Standpunkt jener Idee der Menschheit, die über der Philosophie von Immanuel Kant schwebt. Die Gefahr ist groß, welche dieser Idee von der Weiblichkeit droht. Den Frauen ist in hohem Grade die Kunst verliehen, den Schein zu erregen, als wären sie eigentlich asexuell und ihre Sexualität nur eine Konzession an den Mann. Denn fiele dieser Schein weg, wo bliebe dann die Konkurrenz mehrerer, Fehler um eine? Sie haben aber, unterstützt von Männern, die es ihnen glaubten, heute dem anderen Geschlechte beinahe dies einzureden vermocht, dass des Mannes wichtigstes, eigentlich erstes Bedürfnis die Sexualität sei, dass er erst vom Weibe Befriedigung seiner wahrsten und ein 454 die sexuellen Type.un tiefsten Wünsche erhoffen dürfe, dass Keuschheit für ihn ein unnatürliches und unmögliches bilde. Wie oft können junge Männer, die in ernster Arbeit Genugtuung finden, von Frauen, denen sie nicht allzu hässlich vorkommen, und, als Liebhaber oder Schwiegersöhne, nicht allzu wenig zu versprechen scheinen, es vernehmen, dass sie nicht so übermäßig studieren, vielmehr ihr Leben genießen sollten. In diesen freundlichen Mahnungen liegt, natürlich gänzlich unbewusst, ein Gefühl des Weibes, seine einzig auf den Begattungsakt gerichtete Sendung zu verfehlen, nichts mehr zu sein, mit seinem ganzen Geschlechte alle Bedeutung zu verlieren, so wie der Mann um andere als um sexuelle Dinge sich zu bekümmern anfängt. Ob die Frauen hierin je sich ändern werden, ist fraglich. Man darf auch nicht glauben, dass sie je anders gewesen sind. Heute mag das sinnliche Element stärker hervortreten als früher, denn unendlich viel in der Bewegung ist nur ein Hinüberwollen von der Mutterschaft zur Prostitution, sie ist als Ganzes mehr Dirnen-Emanzipation als Frauen-Emanzipationen, und sicherlich ihren wirklichen Resultaten nach vor allem, ein mutigeres Hervortreten des kokottenhaften Elementes im Weibe. Was neu scheint, das ist das Verhalten der Männer. Mit unter dem Einfluss des Judentums sind sie heute nahe daran, der weiblichen Wertung ihrer selbst sich zu fügen, ja selber sie sich anzueignen. Die männliche Keuschheit wird verlacht, gar nicht mehr verstanden, das Weib vom Manne nicht mehr als Sünde, als Schicksal empfunden, die eigene Begierde weckt im Manne keine Scham mehr. Ne Mann sieht jetzt, woher die Forderung des Sich-Auslebens, der Kaffeehausbegriff des Dionysischen, der Kult Goethes, soweit Goethe Ovid ist, woher diese ganze moderne Coitus-Kultur eigentlich stammt. Denn es ist soweit, dass kaum je einer noch den Mut findet, zur Keuschheit sich zu bekennen, und fast jeder lieber so tut, als wäre er ein Wüstling. Geschlechtliche Ausschweifungen bilden den beliebtesten Gegenstand der Renommage. Ja, die Sexualität wird so hoch gewertet, dass der Renommist schon Mühe hat, Glauben zu finden. Die Keuschheit hingegen steht in so geringem an der Asweib und die Menschheit. 455 Einsehen, dass gerade der wahrhaft Keusche oft hinter dem Scheine des Ruhe sich verbirgt. Es ist sicher wahr, dass der Schamhafte auch seiner Scham sich schämt, aber jene andere, heutige Scham ist nicht die Scham der Erotik, sondern die Scham des Weibes, weil es noch keinen Mann gefunden, noch keinen Wert vom anderen Geschlechte empfangen hat. Darum ist einer dem anderen zu zeigen beflissen, mit welcher Treue und pflichtgemäßer Wonne er die sexuellen Funktionen ausübt. So bestimmt heute das Weib, das seiner Natur nach am Manne nur die sexuelle Seite schätzen kann, was männlich ist, aus seinen Händen nehmen die Männer den Maßstab ihrer Männlichkeit entgegen. So ist die Zahl der Beischläfe, das Verhältnis, das Mädel, in der Tat die Legitimation eines Maskulinums vor dem anderen geworden. Doch nein, denn dann gibt es keine Männer mehr. Dagegen ist alle Hochschätzung der Virginität ursprünglich vom Manne ausgegangen, und geht, wo es Männer gibt, noch immer von da aus, sie ist die Projektion des dem Mann immanenten Ideals fleckenloser Reinheit auf den Gegenstand seiner Liebe. Man lasse sich nur hierin nicht beirren, weder durch die Angst und den Schrecken vor der Berührung, die sich so gern möglichst bald in Zutraulichkeit transformieren, noch durch die hysterische Unterdrückung der sexuellen Wünsche, nicht durch den äußeren Zwang, dem Anspruch des Mannes auf physische Reinheit zu entsprechen, weil sonst der Käufer sich nicht einstellen würde, aber auch nicht durch jenes Bedürfnis Wert zu empfangen, aus welchem die Frau oft so lange auf jenen Mann wartet, der ihr am meisten Wert schenken kann, was man gemeinhin völlig verkehrt als hohe Selbstschätzung solcher Mädchen interpretiert. Will man wissen, wie die Frauen über die Jungfernschaft denken, so kann dies freilich von vorherein kaum zweifelhaft sein, nach der Erkenntnis, dass das Hauptziel der Frauen die Herbeiführung des Koitus überhaupt ist, als durch welchen sie erst Existenz gewinnen, denn dass die Frau den Koitus will und nichts anderes, auch wenn sie, für ihre Person, noch so uninteressiert an der Wollust scheinen mag, das konnte aus der Allgemeinheit der Kuppelei bewiesen werden. N456 sexuellen Typen. Ne Mann muss, um sich davon neu zu überzeugen, betrachten, mit welchen Augen von der Frau die Jungfernschaft bei den anderen Angehörigen ihres Geschlechtes angesehen wird. Und da nimmt man wahr, der Zustand der nicht Verheirateten wird von den Frauen selbst sehr tief gestellt. Ja, es ist eigentlich der weibliche Zustand, den das Weib negativ bewertet. Die Frauen schätzen jede Frau überhaupt erst, wem sie verheiratet ist, auch wenn sie an einen hässlichen, schwachen, armen, gemeinen, tyrannischen, unansehnlichen Mann größer als unglücklich verheiratet ist, sie ist doch immerhin verheiratet, will sagen, hat Wert, hat Existenz empfangen. Und wenn einer auch nur kurze Zeit die Herrlichkeiten eines Maitressenlebens gekostet, ja wenn sie Straßendirne geworden ist, sie steht höher in der weiblichen Schätzung als das alte Fräulein, das einsam in seiner Kammer näht und flickt, ohne je einem Manne, in gesetzlicher oder ungesetzlicher Verbindung, für lange oder für einen rasch vergangenen Taumel, angehört zu haben. NSO aber wird auch das ganz junge Mädchen, wenn es durch körperliche Vorzüge sich auszeichnet, vom Weibe nie um seiner Schönheit willen positiv gewertet. Der Frau fehlt das Organ des Schönfindens, weil sie keinen Wert zu projizieren hat, sondern nur, weil es leichtere Aussicht hat, einen Mann an sich zu fesseln. Je schöner eine Jungfrau ist, eine desto zuverlässigere Promesse ist sie den anderen Frauen, desto wertvoller ist sie dem Weibe als Kupplerin, seiner Bestimmung nach als Hüterin der Gemeinschaft. Nur dieser unbewusste Gedanke ist es, der eine Frau an einem schönen Mädchen Freude finden lässt. Wie dies erst dann rein zum Vorschein kommen kann, wenn das wertende weibliche Einzelindividuum bereits selbst Existenz empfangen hat, weil sonst der Neid auf die Konkurrentin und das Gefühl, die eigenen Chancen im Kampf um den Wert durch sie vermindert zu sehen, jene Regung ja überstimmen muss, das wurde bereits besprochen. Zuerst müssen sie wohl sich selbst verkuppeln, kuppeln kommt von Kobiele, ein paar fertig bringen, früher können es die anderen doch kaum verlangen. Ende Aas Weib und die Menschheit. 457. Die leider so allgemein gewordene Geringschätzung der alten Jungfrau ist demnach durchaus vom Weibe ausgegangen. Von einem bejahrten Fräulein wird man Männer oft mit Respekt reden hören, aber jede Frau und jedes Mädchen, gleichgültig ob verheiratet oder nicht, hat für die Betreffende nur die extremste Geringschätzung, mag dies auch in manchen Fällen ihnen selbst gar nicht bewusst werden. Eine verheiratete Dame, die für geistreich und mannigfach talentiert gelten konnte, und ihres Äußeren wegen so viele Bewunderer zählte, dass Neid in diesem Falle ganz außer Frage steht, hörte ich einmal über ihre unschöne und ältliche italienische Lehrerin sich lustig machen, weil diese wiederholt betont habe, io sono ancora una vergine, sie sei noch eine Jungfrau. Denn freilich ist, vorausgesetzt, dass die Äußerung richtig reproduziert war, zuzugeben, dass die Ältere eine Tugend wohl nur aus der Not gemacht hatte, und jedenfalls selbst sehr froh gewesen wäre, ihre Jungfernschaft auf irgendeine Weise loszuwerden, ohne dadurch in der Gesellschaft an Ansehen einbüßen zu müssen. Denn dies ist das Wichtigste, die Frauen verachten und höhnen nicht nur die Jungfernschaft anderer Frauen, sondern sie schätzen auch die eigene Jungfernschaft als Zustand äußerst gering, und nur als eine sehr gesuchte Ware von höchstem Anwert bei den Männern hoch. Darum blicken sie zu jeder Verheirateten wie zu einem höheren Wesen empor. Wie sehr es dem Weibe im tiefsten Grunde speziell auf den Sexualakt ankommt, das kann man gerade an der wahren Verehrung sehen, welche erst ganz vor kurzem verheiratete Frauen bei den jungen Mädchen genießen, ist doch der Sinn ihres Daseins diesen eben enthüllt, sie selbst auf dessen Zenit geführt worden. Dagegen betrachtet jedes junge Mädchen jedes andere als ein unvollkommenes Wesen, das seine Bestimmung ebenso, wie sie selbst, erst noch erreichen will. NHIM mit erachte ich als dargetan, wie vollkommen die aus der Kuppelei gezogene Folgerung, das Virginitätsideal müsse männlichen, und könne nicht weiblichen Ursprunges sein, mit der Erfahrung sich deckt. Der Mann verlangt keusch N458le sexuellen Typen. Enheit von sich und von anderen, am meisten von dem Wesen, das er liebt, das Weib will unkeusch sein können, und es will Sinnlichkeit auch vom Manne, nicht Tugend. Für größer als Musterknaben hat die Frau kein Verständnis. Dagegen ist bekannt, dass sie stets dem in die Arme fliegt, welchem der Ruf des Don Juan meilenweit vorauseilt.